Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Ihnen heute einen Überblick über die diagnostische Bedeutung des respiratorischen Quotienten von der Leistungsphysiologie über die Anästhesie bis hin zur Intensivmedizin präsentieren zu dürfen. Ich möchte zuerst den respiratorischen Quotienten, den RQ, definieren, dann die Messmethodik streifen, dann auf die klinische Interpretation, die Bewertung und zum Schluss auf die Anwendung in der klinischen Praxis eingehen. Wenn wir ein Mol Glucose verstoffwechseln, benötigen wir Sauerstoff, wir produzieren ATP zwischen 36 und 38 und produzieren dabei auch Kohlendioxid. Wenn wir die Produktion mit dem Verbrauch in ein Verhältnis setzen, kommen wir zu unserem respiratorischen Quotienten. Dieser ist substratabhängig. Wenn wir nur Kohlenhydrate verstoffwechseln, liegt er bei 1, in der Lipidoxidation bei 0,7, bei Proteinen bei 0,81 und in der anaeroben Glykolyse, wenn wir anfallendes Laktat puffern müssen und dabei CO2 anfällt, kann der RQ über 1 ansteigen. Ebenso in unserem Intensivpatienten, den wir überernähren, kann der RQ ebenso über 1 ansteigen. Wenn wir zu 50% Kohlenhydrate und zu 50% Lipide zu uns nehmen, liegt er bei 0,85, sprich alles darüber bedeutet, wir haben vorwiegend einen Kohlenhydratstoffwechsel und alles darunter, wir haben vorwiegend einen Lipidstoffwechsel laufen. Die validierteste Messmethodik ist die indirekte Kalorimetrie mit einem invasiven Monitoring wie einem Pulmonaliskatheter und auch mit modernen Respiratoren können wir auch den Sauerstoffverbrauch und die Kohlendioxidproduktion messen bzw. auch errechnen und die beiden Parameter in ein Verhältnis setzen. Mit einem zentralvenösen Katheter können wir über die Kohlendioxidgehaltsdifferenz dividiert durch die Sauerstoffgehaltsdifferenz ebenso auf den RQ schließen. Wenn wir uns kurz erinnern, Kohlendioxid wird zu 10% frei, zu 80% als Bicarbonat, davon wiederum zu 45% im Plasma und zu 35% im Erythrozyten und dann auch noch zu 10% als Carbamat transportiert, so wird uns schon klar, dass die Bestimmung des Kohlendioxidgehalts etwas komplex ist. Der Kohlendioxidgehalt wird dadurch mit dem Partialdruck beschrieben. Der Partialdruck wird als Surrogatparameter verwendet. Die beiden Werte korrelieren aber nicht linear. Wir sehen ein Abflachen im oberen Anteil der Kurve, sprich bei einem zu hohen CO2-Gehalt machen kleine Veränderungen im Gehalt große Veränderungen im Partialdruck aus. Ebenso kommt auch der Haldane-Effekt zu tragen, dass in der metabolischen Azidose oder auch in einer Anämie dasselbe CO2-Gehalt zu einem Anstieg im Partialdruck führen können. Jetzt schauen wir uns das klinisch an. Ich möchte mit der Leistungsphysiologie beginnen. In der Leistungsphysiologie wird gerne die anaerobe Schwelle bestimmt. Das ist der Punkt, an dem die Kohlendioxidproduktion über den Sauerstoffverbrauch ansteigt. Perioperativ kann es akut zu einem Abfall im Sauerstoffangebot kommen. Ist das Angebot so reduziert, dass der Sauerstoffverbrauch nicht mehr gedeckt werden kann, fällt sowohl Sauerstoffverbrauch als auch Kohlendioxidproduktion an. Im Verhältnis fällt aber die Kohlendioxidproduktion weniger ab aufgrund des beginnenden anaeroben Metabolismus und damit steigt der Quotient an. Ich möchte nochmals auf die Formel eingehen. In dieser Studie wurde im Tiermodell erstmals der respiratorische Quotient gemessen mit der indirekten Kalorimetrie, mit der Ratio verglichen. Wir sehen in der ersten Abbildung, dass es ist ein Tiermodell, da noch ein bisschen mehr erklären. Und zwar wurden 16 Schafe analysiert. In 8 Schafen wurde eine isovoleme Anämie, sprich eine Hämodilution induziert. In den anderen 8 Schafen wurde eine Hypovolemie-Anämie, sprich eine Hämorrhagie, induziert. Wir sehen in der ersten Grafik, dass es mit einem Abfall im Sauerstoffangebot in beiden Gruppen irgendwann zu einem Abfall im Sauerstoffverbrauch kommt. In der Abbildung B sehen wir, dass der RQ gemessen über die indirekte Kalorimetrie in beiden Gruppen nach Überschreiten der Anaerobenschwelle ansteigt. In der Ratio sehen wir, dass in der Hämodilutionsgruppe schon unabhängig von einer Schwelle es zu einem Anstieg kommt. Wenn wir uns jetzt die Werte genauer anschauen, sehen wir, dass in der Hämorrhagiegruppe das Cardiac Output stark abfällt, der HB fällt von 8,4 auf 6,6 ab und in der Hämodilutionsgruppe kommt es sogar zu einem Anstieg im Cardiac Output und zu einem massiven Abfall im HB von 8,3 auf 1,2. Damit, wenn Sie sich noch erinnern an den Haldane-Effekt, kommt dieser hier zum Tragen, dass die Anämie zu einem Anstieg bei selben CO2-Gehalt im Partialdruck führt und demnach diese Ratio nur mit Vorsicht zu genießen ist. In Patientinnen nach Herzoperation hat sich gezeigt, dass ein erhöhter RQ ebenso wie ein erhöhtes Laktat signifikant mit einer erhöhten 30-Tages-Mortalität einhergeht. Und wir sehen auch in der ROC-Kurve, dass sowohl Laktat als auch der RQ und die gemischt-venöse Sättigung prädiktiv für ein Versterben innerhalb von 30 Tagen sein kann. In Sepsis-Patientinnen hat sich gezeigt, dass exogen zugeführte Substrate in den Patientinnen, die innerhalb von 60 Tagen versterben, nicht verwertet werden können. Wir sehen im linken Anteil der Grafik die Energiedifferenz berechnet. Ist eine Differenz aus der errechneten Energiezufuhr, aus der Harris-Benedict-Gleichung und gemessen über die indirekte Kalorimetrie. Mit diesen gelben Pfeilen ist der Beginn der Ernährung markiert. Und wir sehen in der oberen Gruppe bei den Survivors, dass es von einer negativen Energiebilanz, blau markiert nach unten, einen Switch gibt zu einer positiven Energiebilanz. Unten sehen wir, dass die Non-Survivor trotz Beginn einer exogenen Energiezufuhr weiterhin eben die negative Energiebilanz bestehen bleibt. Im linken Teil der Grafik sehen wir, die blauen Balken zeigen einen RQ unter 0,8 an und die orangen einen RQ über 0,8. Wir sehen wieder oben die Survivor-Gruppe und wir sehen, dass mit Initiierung der exogenen Energiezufuhr es zu einem Switch von einem vorwiegenden Lipidstoffwechsel zu einem vorwiegenden Kohlenhydratstoffwechsel kommt, während das in den Non-Survivors nicht der Fall ist. Wir haben schon vorher im Vortrag von Herrn Professor Hiesmeier gehört, dass das mit einer möglichen mitochondrialen Dysfunktion zu tun haben könnte. Hier sehen wir, dass in Sepsis-Patienten im Vergleich zu den Patientinnen ohne Sepsis es unabhängig von der Energiezufuhr ist, haben Patientinnen mit Sepsis einen niedrigeren RQ. Wie setze ich das Ganze jetzt in die klinische Praxis? Wenn wir ernähren, verschreiben wir Medikamente und wenn wir Medikamente verschreiben, müssen wir uns um den Zeitpunkt, wir müssen uns über die Dosierung und die therapeutische Breite Gedanken machen. Nach einem Trauma, in unserem Fall einer Operation, ist die endogene Energieproduktion massiv gesteigert. Wenn wir von Anfang an voll ernähren würden, käme es zu einem Überschuss, es käme zu einer Überernährung. Wenn in einem gesunden Ernährung zugeführt werden würde oder wird die endogene Energieproduktion terminiert. Das ist bei den kritisch kranken Patientinnen nicht der Fall. Daher empfiehlt sich zur endogenen Energieproduktion nur langsam mit der Ernährung zu beginnen und nach 3 und 7 Tagen eine Kalorimetrie durchzuführen, um nicht nur den Energieverbrauch zu messen, sondern auch den RQ. Wir möchten uns in einer therapeutischen Breite aufhalten. Wir möchten nicht über- und nicht unterernähren, weil beide Situationen mit einer erhöhten Mortalität vergesellschaftet sind. Nun bin ich auch schon am Ende meines Vortrags angelangt und ich möchte gerne zusammenfassen. Der RQ ist substratabhängig. Wenn er bei 0,85 liegt, haben wir zu 50% Kohlenhydrate und zu 50% Lipide verstoffwechselt. Es gibt verschiedenste Messmöglichkeiten. Die indirekte Kalorimetrie ist die validierteste. In einer akuten Phase, in, sagen wir, Blutung, kommt der, und mit Beginn des anaeroben Stoffwechsels fallen sowohl Sauerstoffverbrauch als auch Kohlendioxidproduktion, aber die Kohlendioxidproduktion fällt langsamer ab und steigt daher im Verhältnis und der RQ steigt. Die Ratio ist eben, wie wir gesehen haben, nicht ganz einfach anzuwenden, um den anaeroben Metabolismus vorherzusagen. Die Ratio ist mit Vorsicht zu genießen. Und wenn wir ernähren mit künstlicher Ernährung, müssen wir uns über den Zeitpunkt, die Dosis und die therapeutische Breite Gedanken machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.